Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Google-Forscher sollen einen Meilenstein bei der Entwicklung von Quantencomputern erreicht haben. In einem kurzzeitig versehentlich veröffentlichten Paper berichten sie, Quantum Supremacy erreicht zu haben, also einen Quantencomputer gebaut zu haben, der schneller ist als jeder Supercomputer. Bevor wir darüber sprechen, was Quantencomputer in Zukunft leisten könnten, erklärt Thomas Reintjes, wie sie funktionieren.
Quantencomputer klingt aufregend und futuristisch, aber vor einem zu stehen ist fast ernüchternd.
You hear the sound of one of the refrigerators here. That chirping noise is just a pulse tube cooler that helps cool the first stage down in the refrigerator to about 4 Kelvin.
Das Quietschgeräusch komme von einem Pulsröhrenkühler, der die äußere Schicht eines Kühlbehälters auf 4 Grad über dem absoluten Nullpunkt bringe, erklärt mir Matthias Steffen von IBM in New York. Der Quantenchip steckt in einem tonnenförmigen Behälter, der an einem Gestell hängt. Im Innersten liegt die Temperatur nur ein Hundertstel Grad über 0 Kelvin. Nur dann lässt sich der Quantenchip kontrollieren, für kurze Zeit.
So the experiments themselves are pretty quick. Obviously you have to do your computation within the coherence times of the qubit. So each single experiment lasts in the order of, it can be as short as a microsecond, few microseconds, tens of microseconds.
Einige Millionstel Sekunden. Danach ist der Einfluss der Umgebung auf die empfindlichen Qubits zu groß. Diese Quantenbits lassen sich vergleichen mit den Bits eines klassischen Computers. Der Unterschied, jedes Bit kann entweder 1 oder 0 sein. Quantenbits können aber auch Zwischenzustände annehmen. Sie können ein bisschen 1 und ein bisschen 0 sein. Das hängt damit zusammen, dass in der Quantenwelt die Grenze zwischen Welle und Teilchen verschwimmt. Und Wellen können sich überlagern. Wenn man zwei Steine ins Wasser wirft, einen rechts und einen links, dann tragen die Wassermoleküle dort, wo die Wellen sich kreuzen, die Informationen beider Wellen. Ein Molekül ist gleichzeitig vielleicht Teil eines Wellenbergs der linken Welle und Teil eines Wellentals der rechten Welle. Diese Überlagerungszustände sind ein Grund, warum Quantencomputer so mächtig sind. Sie können quasi mehrere Rechenwege gleichzeitig einschlagen. Jedenfalls theoretisch, denn zum einen bestehen Quantenchips bisher nur aus höchstens einigen Dutzend Qubits, zum anderen fehlen Algorithmen, um das ganze Potenzial der Quantenchips ausnutzen zu können. David DiVincenzo von der RWTH Aachen.
The world is not so filled with quantum algorithms.
Es gibt nicht so viele Quantenalgorithmen. Wir hätten gerne bessere, aber wir kennen keine wissenschaftliche Methode, um sie zu finden. Dieser Prozess verläuft ziemlich langsam.
Process of discovery has been rather slow.
Was bisher auf Quantencomputern läuft, seien nur Übungsaufgaben, sagt DiVincenzo. Aber das werde sich ändern.
They do very much have a possibility of scaling up and are really being designed for scalability.
Quantencomputer sind darauf ausgelegt, hoch zu skalieren und eine nutzbare Technik zu werden. Bisher bleiben sie unter den Möglichkeiten, die sie einmal haben könnten. Bisher ist das tatsächlich sehr bescheiden.
They in fact currently have only very modest capabilities.
Quantum Supremacy, der Punkt, an dem Quantencomputer klassischen Computern wirklich überlegen sind, ist also noch weit entfernt. Nur ganz bestimmte Algorithmen können schon heute auf Quantencomputern schneller laufen. Am effizientesten sind Quantencomputer wohl, wenn es darum geht, Dinge zu berechnen, bei denen selbst Quanteneffekte eine Rolle spielen, zum Beispiel in der Entwicklung neuer Materialien. Bei solchen Berechnungen kann der Unterschied zu herkömmlichen Computern dramatisch sein. So wie es jetzt Google-Forschern anscheinend gelungen ist, einen Algorithmus in 3 Minuten und 20 Sekunden von einem Quantencomputer durchlaufen zu lassen, für den der heute schnellste Supercomputer geschätzt 10.000 Jahre gebraucht hätte.
Thomas Reintjes über den Entwicklungsstand von Quantencomputern. Aber was könnte die Entwicklung von diesen Supercomputern für unsere Gesellschaft bedeuten, wenn sie denn alltagstauglich sind? Darüber haben wir mit dem Philosophen und Informatiker Rainer Rehhag gesprochen. Er promoviert gerade am Weizenbaum-Institut für vernetzte Gesellschaft. Und als erstes haben wir ihn gefragt, wie realistisch es überhaupt ist, dass Quantencomputer in nächster Zeit unseren Alltag bestimmen.
Dass sie unseren Alltag bestimmen werden, ist, glaube ich, sehr unrealistisch in nächster Zeit. Also wir reden hier von praktischen Einsatzszenarien vielleicht in einigen Dekaden, würde ich sagen. Was man allerdings auch sagen muss, ist, dass diese Nachrichten von Google, dass sie diesen Quantencomputer gebaut haben mit diesen 50 Paar Qubits, technisch oder wissenschaftlich ist das wirklich ein Durchbruch. Aber das ist alles noch sehr theoretisch und in den Anwendungen sehr konstruiert. Da spielt immer noch sehr viel Fantasie und Wunschdenken eine Rolle und Sci-Fi-Denkweisen sind sicherlich auch mit dabei. Also Quantencomputer, das klingt auch schon so nach irgendwie, die Zukunft steht kurz vor der Tür. Aber die Anwendungen kristallisieren sich langsam heraus. Also es wird so konkret, dass man abschätzen kann, in welche Richtung die Nutzung gehen wird. Also zum Beispiel Suche zu optimieren, bestimmte mathematische Probleme zu lösen und so weiter. Aber wie gesagt, das sind hypothetische Szenarien. Die sind jetzt mehr oder weniger klar abgrenzbar, aber nichtsdestotrotz immer noch rein hypothetisch.
Also jetzt gibt es immerhin diese hypothetischen Szenarien. Wenn wir uns jetzt mal ein bisschen anschauen, was das für Auswirkungen haben könnte auf so die verschiedenen Lebensbereiche, zum Beispiel Sicherheit. Gesetzt den Fall jetzt, der Supercomputer kommt. Reicht es dann noch, wenn ich mir so ein 16-stelliges Passwort aufschreibe mit ganz vielen Sonderzeichen, um sicher zu sein?
Also wenn quasi morgen Google veröffentlichen würde, wir haben jetzt hier so einen praktisch nutzbaren Quantencomputer mit den entsprechenden Größen und so weiter entwickelt, dann könnte man gefühlt die Hälfte aller Sicherheitsmaßnahmen oder vielleicht sogar zwei Drittel sofort ad acta legen, weil insbesondere bei Kryptographie, insbesondere bei asymmetrischer Kryptographie sind Quantencomputer haushoch überlegen normalen Computern und dann hätten wir ein riesengroßes Problem, dann reichen auch noch mehr Stellen im Passwort nicht mehr aus. Jetzt ist es allerdings so, dass das Aufkommen des Quantencomputers schon seit, ich sag jetzt mal, Jahrzehnten so erdacht worden ist und auch konkret sich schon seit ein paar Jahren abzeichnet. Das heißt, dass auch die Sicherheits- und insbesondere die Krypto-Community dabei ist, Verfahren zu entwickeln, die durch Quantencomputer nicht mehr so einfach brechbar sind. Das heißt also, man kann sich das so vorstellen, ein Quantencomputer, der kann alles, was ein normaler Computer kann, nur bestimmte Aufgaben kann er unfassbar schnell. Das heißt, was die Kryptografinnen und Kryptografen jetzt gerade probieren, ist, Kryptoprotokolle zu entwickeln, die außerhalb dieses Bereiches liegen, sodass die von den Quantencomputern nicht viel schneller gelöst werden können als mit normalen Computern. Und meine Prognose ist, dass in dem Moment, wo ein Quantencomputer praktisch da ist, wir auch schon unsere Sicherheitsarchitektur so umgebaut haben, dass sie dagegen auch wiederum immun ist.
Ist das denn vorstellbar, dass sie dagegen immun sein wird? Oder müsste ich mir dieses Szenario jetzt vorstellen, dass ein Quantencomputer kommt und tatsächlich Verschlüsselungsalgorithmen knackt und dann bin ich mir nicht sicher, ob unsere gesamte kritische Infrastruktur beispielsweise schon so weit ist oder auch die Kommunikationsprotokolle im Internet, dass die dann alle schon so sicher sind?
Also das ist auf alle Fälle ein sehr guter Punkt. Das jetzt schon anzugehen, da muss halt jetzt was getan werden. Und es ist auch schon dabei. Also ich halte es schon für wahrscheinlich, dass wir das ordentlich hinkriegen. Ein Aspekt ist dennoch sehr interessant. Das kann man auch überlegen, wenn wir kennen ja so die ganzen Snowden-Veröffentlichungen. Das heißt, wenn wir davon ausgehen, dass zum Beispiel Geheimdienste weltweit die Kommunikationsdaten aufbewahren, kann man natürlich in einigen Dekaden zurückgehen und dann die jetzt verschlüsselten Sachen dann sozusagen retrospektiv mit Quantencomputern knacken. Sowas ist denkbar. Und da merkt man dann auch, dass sozusagen so Fragen von Datenschutz da sehr, sehr relevant sind. Wenn man die Sachen nicht aufhegt, dann können sie eben auch nicht im Nachhinein geknackt werden.
Wenn Sie solche Überwachungsszenarien auch ansprechen, da sind ja noch ganz andere Dinge vorstellbar, zum Beispiel eben auch, was eine Echtzeitauswertung betrifft. Also was für einen Einfluss hätte diese Rechenkraft von Quantencomputern auf die Überwachung der Gesellschaft?
Eine der Anwendungsszenarien von Quantencomputern ist die Suche in großen Datenmengen. Das ist so eine der Sachen, wo auch das nicht ganz explizit gesagt wird, aber das sehr wahrscheinlich die Motivation ist, warum Google da ganz vorne dabei sein will. Google hat ja das Ziel, sozusagen die gesamte Welt durchsuchbar zu machen und ob das jetzt offene Daten, Wissenschaftsdaten sind oder ob das jetzt sozusagen das Ergebnis von geheimdienstlich abgefischten sozusagen Überwachungsdaten sind, das ist ja dann erstmal technisch egal. Aber das ist auf alle Fälle ein Szenario, wo sozusagen die Datensammlung selber jetzt nicht sich groß verändert, aber darin nach bestimmten Einträgen zu suchen, das würde natürlich dadurch revolutioniert werden.
Was würden denn Quantentechnologien für unseren konkreten Alltag bedeuten? Ich habe das jetzt verstanden, dass wir über einen Alltag in vielen Dekaden sprechen, aber müsste es nicht eigentlich auch viele Verbesserungsmöglichkeiten geben, also neben den Überwachungsmöglichkeiten auch Dinge, die für uns praktisch sein könnten, zum Beispiel in Sachen Verkehrslenkung, Logistik, Datenbanken?
in Bezug auf Logistik und Datenbanken auf jeden Fall. Also wie gesagt, diese Suche, dass Dinge, die interessant sind, auch auf einem großen vernetzten System und so weiter. Ich glaube, da kann man schon davon ausgehen, dass da ein großer Nutzen dadurch entsteht, dass man eben auf Suchergebnisse nicht irgendwie Stunden warten muss bei ganz großen Datenbeständen. Oder dass zum Beispiel große Suchmaschinenbetreiber ganz andere Datenquellen mit einbauen können, weil die Suche eben nicht Sekunden dauert, sondern sofort da wäre. Sowas kann man sich sicherlich denken. Verkehrslenkung, ich bin so ein bisschen Teil im Nachhaltigkeitsdiskurs und da würde ich bei Quantencomputern so ein bisschen davor warnen, so wie auch bei künstlicher Intelligenz zu denken, dass so Verkehrsoptimierung da viel bringen würde. Denn es gibt ja den sogenannten Rebound-Effekt. Das heißt also, wenn wir Verkehrsoptimierung machen, dann heißt es, da passen mehr Autos durch. Leute denken dann, der Verkehr läuft flüssiger und dann fahren mehr Leute mit dem Auto und dann ist sozusagen der Effekt auch schon wieder hin. Also da würde ich, glaube ich, an der Stelle auch so ein bisschen aufpassen, diese technischen Effekte nicht überzubewerten. Deswegen kann man da Lösungen finden, aber das sind meistens, muss man da noch schauen, inwiefern diese technische Lösung tatsächlich dann zu einer gesellschaftlichen Verbesserung führt oder ob Gegeneffekte das dann wieder auffressen und man eigentlich anders regulativ tätig werden müsste.
Zum Thema künstliche Intelligenz. Wächst denn mit den Quantencomputern tatsächlich auch die Möglichkeit, menschliches Denken möglicherweise zu imitieren?
Da muss man ein bisschen ausholen. Allgemein der Begriff künstliche Intelligenz, da kann man so ganz grob, das ist ja dieser Begriff, den gibt es ja seit, naja, so Turing hat so ein bisschen, Alan Turing hat so ein bisschen angefangen, den zu prägen, 60, 70, 80 Jahre her, unterscheidet man grob so zwischen der starken und der schwachen KI. Die starke KI ist so menschenähnliches Denken mit Kreativität und so eine Art Generalfähigkeit, Probleme zu lösen und vielleicht nicht nur Fragen zu beantworten, sondern auch Fragen zu stellen. Die schwache oder narrow oder die sozusagen spezialisierte AI, das sind so konkrete Aufgaben, so wie was ist der schnellste Weg von A nach B oder ist in diesem Bild ein Hund zu sehen oder spiele Schach, bis du gewonnen hast oder Go und so weiter. Üblicherweise, was so künstliche neuronale Netzwerke, das was so im Allgemeinen Machine Learning und KI genannt wird, das kann man sehr gut verbessern durch Quantencomputer. Das heißt, so Detailaufgaben können wir sehr viel schneller erledigen. Also sowas wie Bildsuche, Go spielen und so weiter, so eine Geschichten. Das menschliche Denken allerdings passt eher in die erste Kategorie der allgemeinen KI. Und da haben wir noch überhaupt technisch überhaupt gar keine Ansätze. Das heißt also, wir können uns mit Quantencomputern bessere Werkzeuge bauen. Aber dieses menschliche Denken und so weiter, das kriegen wir schon mit normalen Computern nicht hin. Und wir haben auch gar keine Idee, wie die Quantencomputer das verbessern könnte.
Quantencomputer können im Prinzip dasselbe wie die aktuellen Computer, die wir haben, nur viel schneller. Aber wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, was wäre denn für die Gesellschaft die große Veränderung, die daherkäme mit Quantencomputern?
Also Quantencomputer können nicht alles schneller. Das ist, glaube ich, nochmal so ein Punkt. Es gibt eine bestimmte Klasse von Aufgaben, die Quantencomputer schneller können. Und die anderen, in den anderen sind sie sogar schlechter bis langsamer. Das heißt, bestimmte klassische Aufgaben, die wir so im täglichen Leben, irgendwelche Berechnungen, die würde man auch weiter übrigens von traditionellen Computern machen lassen, weil Quantencomputer da schlechter sind. Quantencomputer brillieren tatsächlich nur in einer bestimmten, ganz speziell ausgeschnittenen Aufgabenklasse. Man könnte sagen, so eine Art Inselbegabung, also auf Computerebene sozusagen. Und ja, ganz konkret, ich glaube, sowas wie den eigenen E-Mail-Verlauf der letzten 30, 40, also je nachdem, ab wann dann so ein Postfach hat, zu durchsuchen und da die Ergebnisse immer sofort beim Tippen noch über die kompletten 30 Jahre hinweg alle Ergebnisse immer sofort zu haben, ich glaube, das wäre so eine Sache, die ganz greifbar ist.
Das klingt jetzt aber nicht nach solchen Veränderungen, wie Sie jetzt zum Beispiel die Smartphones gebracht haben.
Ich vermute, dass die tiefgreifenden Veränderungen da nicht so stattfinden, weil sowas wie Smartphones tatsächlich ja auch im täglichen Leben von allen Menschen eine Vielzahl von Funktionen erfüllen. Das heißt, die Funktionalität, die da bereitgestellt werden, das geht ja von irgendwie Podcast hören über Navigation, E-Mails, sonst was. Und wir reden hier beim Quantencomputer von einer hochspezialisierten Technologie. Die operiert nah beim absoluten Nullpunkt mit supraleitenden Materialien und so weiter. Das werden wir auch nicht bei uns haben. Das wird, wenn überhaupt, in irgendwelchen riesigen Kellern stehen. Das heißt, da sehe ich nicht so die großen Veränderungen. Allerdings erkennt man, dass die Diskussion darum größer wird. Quantencomputer geht dann immer durch die Medien. Das hat aber eben ein bisschen was damit auch zu tun, dass bestimmte Begriffe, wie auch zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Blockchain oder Smartness oder Big Data oder so weiter, dass die sozusagen immer so in Wellen durch die Gesellschaft gehen, wo sehr viel Hoffnungen reingesteckt werden und insbesondere aber dann politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger das dann so im Manager-Magazin lesen oder an anderen Stellen von ihren Beraterinnen und Beratern zugesteckt bekommen, tatsächlich aber die einzelnen Szenarien gar nicht verstanden worden sind. und dadurch so ein sich selbst unterstützende, sozusagen fortschreitende, so ein Wortspiel, wo alle wissen, ah, wir macht ihr schon KI? Nee, wir machen noch nicht KI. Ey, ihr solltet aber langsam KI machen, obwohl völlig unklar ist, was es kann und wozu das jetzt Nutz wäre. Und ich sehe gerade, dass gerade beim Quantencomputer da jetzt so eine Welle auch kommt, wo man da sozusagen, wenn man das in Anträge schreibt, in Forschungsanträge oder wenn das irgendwie in Artikel, Zeitungsartikeln als Überschrift steht, sofort viele Menschen draufklicken. Das ist aber eher eine Frage, ob sozusagen interessant zu beobachten, wie der Diskurs sich da entwickelt, anders als die tatsächliche technische Entwicklung.